Aber wir waren niemals irgendwie politisch engagiert oder irgendwie organisiert. Aber es war immer so, man hat immer so das Gefühl gehabt, ja, wenn der rote Balken hochgeht, ist gut, und wenn der schwarze hochgeht, ist immer nicht so gut. Also die Vorstellung, und da ist die Kriminologie eigentlich eindeutig, dass einfach härtere Strafen Täter davon abhalten, ihre Taten durchzuführen. Das ist so ein volkstümlicher Wunschglaube, glaube ich. Ne? Wo ich eher dafür bin, wäre halt schnellere Strafen. Deutschland kann in so einer Weltordnung nur bestehen und seine Interessen durchsetzen, / auch die Werte, mit denen wir politisch, die uns politisch wichtig sind und die unsere Politik prägen, können nur so durchgesetzt werden, wenn wir uns europäisch zusammentun. Und natürlich mit Studiengebühren hätte ich nicht studiert. Das ist ganz einfach.
Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir wollen wieder reden unter Freunden, offen, ehrlich, einander zugewandt. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der tatsächlich seit langen Jahren ein Freund ist. Und wie das manchmal mit Freunden so ist, man verliert sich auch mal so ein bisschen aus den Augen. Man hat nicht immer Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Alltag will bewältigt werden. Manchmal muss man auch arbeiten. Und umso schöner ist es, wenn man sich dann trotzdem wieder sieht, weil, und das werdet ihr feststellen, dieser Gast echt einige kluge Sachen zu erzählen hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Matthias Ecke, herzlich willkommen.
Hallo Christian, schön, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Es passiert ja ganz, ganz viel quasi in deiner Tätigkeit, gerade als Europaabgeordneter. Es sind ja echt bewegte Zeiten gerade, über die wir gleich reden. Aber wie mit jedem unserer Gäste will ich gerne zunächst mit dir auch über die Anfänge deines politischen Engagements reden. Ich will hören quasi, was dich motiviert, was dich dazu getrieben hat, dich politisch zu engagieren. Wir fragen unsere Gäste immer nach einem Ort des Engagements, ein Ort, den sie mit ihrem Engagement in Verbindung bringen. Gibt es bei dir in deiner Geschichte auch so einen Ort, den du mit den Anfängen deines politischen Wirkens irgendwie in Verbindung bringst?
Ja, ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht, weil es ist bei mir eigentlich gar nicht so die klassische Erzählung. Ne? Ich habe irgendwie, was viele Politiker immer so sagen, ich habe für den Jugendclub in meiner Stadt und so und der Schulbus und dann habe ich angefangen. Das war bei mir eher so, dass ich erst im Studium habe ich mich angefangen, politisch zu engagieren. Aber wenn ich überlege, was mich so politisiert hat, dann würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen an unsere alte Altenburger Wollspinnerei in Merane denken. Also ich bin in Westsachsen in einem alten Textilarbeitergebiet groß geworden, wo quasi seit dem 19. Jahrhundert war die Textilindustrie da relativ stark. Bis hin dazu, dass das mal August Bebels erster Reichstagswahlkreis war, weil man da relativ sicher sein konnte, dass die Textilarbeiter zuverlässig sozialdemokratisch wählen. Und er kam gar nicht von dort. Und wir hatten halt quasi diese Textilindustrie, und das ist so ein Industriezweig, der ist nach der Wende ziemlich schnell und im Grunde genommen fast vollständig in sich zusammengebrochen. Also viele Menschen haben dort gearbeitet, auch aus meiner Familie, aus dem Bekanntenkreis, sei es da irgendwie in der Produktion, sei es in der Verwaltung. Und das war auch so prägend, weil wir viele so backsteinförmige Industrie, ja, in meiner Jugend dann eher Industriebrachen, aber natürlich dann vor allem erstmal Industriehallen hatten. Und das war die Altenburger Wollspinnerei, die Alvo. Und da ist mein Großvater später quasi so von der Konkursverwaltung dann von der Treuhand eingesetzt worden, als damit der Aufpass ist, dass da irgendwie nichts rausgenommen wird und rausgeplündert und so. Und jetzt mein Opa, Gott hab ihn selig, er ist jetzt schon ein paar Jahre von uns gegangen, deswegen kann ich die Anekdote jetzt erzählen. Der hat natürlich alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Und der hat zumindest irgendwie so einen Graben, so aus der Betriebskita hat er dann irgend so einen Zug mitgebracht, den er dann bei uns in den Hof gestellt hat. Aber das war so, ja, das war so eigentlich so schon ein eher trauriges Bild, ne? Also, weil ich habe das dann natürlich erst später so richtig in einem Kontext gesehen, dass dann in so einer Halle, wo so viele Menschen gearbeitet haben, und für viele war ja auch gerade die DDR war ja eine Arbeitergesellschaft und auch so eine arbeiterliche Gesellschaft, da war das auch der Mittelpunkt quasi auch des sozialen Lebens, war der Betrieb, und da wurde ja auch viel drumherum organisiert. Im Betrieb gab es dann Betriebssportgruppen und Betriebskulturgruppen und Kulturhäuser und so weiter. Das war als eng verwoben mit dieser Planwirtschaft und diesen Betrieben da. Und das ist dann halt in sich zusammengekarrt und mein Opa war dann so der, der da noch rumschleichen musste und gucken, dass die Jugendlichen nichts rausnehmen. Und das hat natürlich auch das Stadtbild geprägt. Also so die 90er Jahre, diese ganzen Brachen und dann hat man dann auch immer mal wieder irgendwelche, dass man als Jugendlicher dann irgendwo hingegangen hat, dann ein bisschen Musik gespielt und ein bisschen Dosenbier getrunken und eigentlich hat das aber gar nicht mehr das die Funktion gehabt, die es viele Jahrzehnte gehabt hatte. Und im Rückblick ist das, was mich dann schon sehr beschäftigt hat. Und wenn ich heute zum Beispiel darüber rede, ja, wir haben jetzt die Transformation, es geht darum, dass wir neue Technologien unterstützen und dass dann vielleicht auch alte Technologien es schwerer haben werden, da muss ich schon immer ein bisschen daran denken, an diesen Zusammenbruch der Textilindustrie bei uns und was das auch mit den Leuten und dem Selbstverständnis gemacht hat. Und das ist schon so aus meiner Jugendzeit der Aspekt, der für mich am prägendsten war.
Es gibt ja Menschen, die sagen, und das halte ich für einen ganz klugen, charmanten Blick, das nicht nur als tragische Station zu begreifen, sondern auch zu sagen, naja, da gibt's Menschen mit Transformationserfahrung, die einen tiefgreifenden Wandel schon mal mitgebracht haben. Glaubst du, daran kann man anschließen und sagen, naja, hier können wir gucken, was gut gelaufen ist, was tragisch und schlecht gelaufen ist, was wir vermeiden sollten. Also wir können sozusagen das Wissen, was da ist, nutzen.
Ich bin da nicht so optimistisch, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das vor einigen Jahren auch mal ein bisschen optimistischer kommentiert und dachte, ja, wir sind ja so transformationserprobt im Osten, aber die Wahrheit ist, die Leute sind eher transformationsverdrossen, weil sie das vielfach eben nicht als einen Prozess erlebt haben, in dem sie gestalten konnten, in dem sie selbst wirksam waren, sondern in denen äußere Verhältnisse darüber bestimmt haben, wie sie leben und auf welches berufliche und gesellschaftliche Selbstbild sie von sich haben konnten. Und auch Fremdbild. Und von daher hat das sicherlich bei einigen dazu geführt, dass sie sagen, hey, was ist schon so eine Transformation zur Klimaneutralität gemessen mit der Transformation von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft? Das ist Pipifax. Diese Leute mag es geben. Und es gibt ja auch, sagen wir mal, Unternehmerinnen, Unternehmer, die eben gerade auf dieser Basis, dieser Erfahrung was draus machen. Aber für viele Menschen ist es doch eher ein Angstgefühl, das dann wieder hochkommt. Und viele Menschen haben diese Zeit irgendwie nicht als, wie man heute so neudeutsch sagt, empowernd, also befähigend erlebt, sondern als, dass ihnen auch eine gewisse Passivität dann zugeschrieben wurde und dass sie da nicht so handlungsfähig waren. Und von daher, ich bin nicht so optimistisch, dass man daraus wirklich viel schöpfen kann.
Vielleicht das Bewusstsein, was das macht und wie sehr Menschen natürlich Sicherheit und Perspektive brauchen. Wenn plötzlich alles um einen herum zusammenbricht, hilft es nicht weiter. Ja. Matthias, du hast dich dann, wie du sagst, später im Studium entschieden, in eine Partei zu gehen, in die SPD zu gehen. Studium, da passiert ja vieles. Ne? Man zieht vielleicht in eine WG, muss da erstmal den Putzplan klären, ja, diese ganzen Vorlesungen. Es gibt viele andere wichtige Dinge. Du hast dich trotzdem dafür entschieden, dich politisch dann aktiv einzubringen, in eine Partei zu gehen. Was war da der Auslöser? Wie kam es dazu?
Ein wichtiger Teil war dann schon diese ganze Debatte um die Studiengebührenfreiheit. Also ich selber komme aus einer Familie, in der ich der Erste bin, der einen Hochschulabschluss gemacht hat und auch der Erste, der studiert hat. Also wie viele vielleicht aus dieser Generation in Ostdeutschland habe ich quasi eine Arbeiterfamilie als Hintergrund und wir hatten schon so eine politische Grundstimmung in meinem Elternhaus, aber nicht so klassisch, wie man sich das jetzt vielleicht im Rheinland oder in Hannover vorstellt, sondern es gab so ein Grundgefühl, wir sind Arbeiter, wir sind halt eher links und es gab so eine gewisse Liberalität im Haus meiner Eltern, aber wir waren niemals irgendwie politisch engagiert oder irgendwie organisiert. Aber es war immer so, man hat immer so das Gefühl gehabt, ja, wenn der rote Balken hochgeht, ist gut und wenn der schwarze hochgeht, ist immer nicht so gut. Und natürlich habe ich auch wie andere schon in meiner Kindheit oder vor allem in meiner Jugend halt diese Erfahrung gemacht, dass Rechtsextreme auch den öffentlichen Raum besetzt haben. Also du konntest so eine Jugend in so einer westsächsischen Kleinstadt halt nicht verbringen, ohne dich mit den Nazi-Kids auseinanderzusetzen. So, das war halt so. Und das war so einfach so jugendkulturell und du musstest so und so halt aussehen, damit du in Ruhe gelassen wurdest. Oder wenn du so und so aussahst, hast du halt irgendwie Stress gehabt und du bestimmte Gegenden hast du gemieden, bestimmte Leute hast du nicht angeguckt. Und mit anderen hast du dich halt zu anderen Zeiten besser mal abgestimmt, damit das auch alles glatt geht. Und so, das prägt schon. Von daher habe ich immer das Gefühl, ich bin links, aber ich war nie wirklich organisiert. Und dann kam ich natürlich, habe in Leipzig studiert, in ein Umfeld, was sehr politisch war, Anfang der 2000er angefangen zu studieren, wo auch eine breite Landschaft war von studentischen Initiativen, wo ein sehr politisches Institut war. Und dort habe ich dann eher so über das Studium dann in den ersten ein, zwei Semestern Leute kennengelernt, die damals bei den Jusos, bei den Juso-Hochschulgruppen aktiv waren und die auch ein bisschen im Institut verankert waren. Und dann habe ich so hat sie dieses Grundgefühl, ich bin eigentlich links, und dann das Angebot, ja, das sind irgendwie coole Leute, die mit einer Organisation im Zusammenhang stehen, habe ich dann immer gedacht, okay, eigentlich gehörst du dahin, und dann bin ich mal zu irgendeinem Schnupperabend gegangen.
Und geblieben.
Ja.
Scheiße.
Genau.
Du hast eben Studiengebühren auch angesprochen. Hat das auch was damit zu tun, dass du ja auch der Erste bist in deiner Familie, der studiert hat und der weiß, dass das echt keine Selbstverständlichkeit ist, sowas ja zu organisieren, zu finanzieren und so weiter?
Ja, es war also ganz praktisch. Ich hätte natürlich mit Studiengebühren hätte ich nicht studiert. Das ist ganz einfach. Und es war, in dem Fall war es halt planbar. Ich hatte ein ziemlich gutes Abi, war irgendwie so jemand, wo man denkt, okay, mach mal, du gehst studieren. Aber ich hatte natürlich null Einblick in diese akademische Welt / in diese akademische Welt der Bundesrepublik. Also die ganzen Bildungserfahrungen, die meine Eltern gemacht haben, waren in einem anderen politischen und Bildungssystem und eben nicht im tertiären Bereich, wie man das technisch nennen würde. So, von daher war das also eine Fahrt ins Blaue. Hatte auch niemand in der Familie, irgendwie kein Onkel, der irgendwie Jurist war oder so. Das gab es halt alles nicht bei uns. Von daher hatte ich da schon ein bisschen Respekt. Es war mir aber klar, okay, es gibt ein BAföG und ich muss keine Studiengebühren zahlen. Das war damals zu einer Zeit, habe 2002 angefangen zu studieren. Als die damalige SPD geführte Bundesregierung auch beim BAföG so diese Kreditrückzahlung gedeckelt hat. Das hat Edelgard Buhlmann damals gemacht. Für die habe ich mal kurz gearbeitet später. Habe ich gesagt, hast du gut gemacht, Edelgard. Und die haben dann immer gesagt, ja, okay, ihr müsst nur bis 10.000, das ist das Maximum, und mehr müsst ihr nicht zurückzahlen. Und deswegen war das irgendwie alles planbar. Und wir waren aber damals gerade in einer Zeit zum Anfang, Mitte der Nullerjahre, also schon eine starke Debatte über den, ja, wir haben damals gesagt, Neoliberalismus hatten, also auch was kann der Sozialstaat leisten, sind wir nicht überreguliert, die Agenda 2010 fiel in die Zeit und auch die Debatte, ob die Finanzierung von Hochschulen noch so klappt oder ob man dann irgendwie nicht stärker die beteiligen muss, die da irgendwie studieren. Die Debatte ist ja immer mal wieder in Wellen hochgekommen und damals war sie ziemlich stark. Und es gab da selbst einige SPD-Wissenschaftspolitiker, die gesagt haben, ach, boah, warum eigentlich nicht? Ist da eine schöne Einnahmequelle. Und in der Debatte haben wir uns damals auch hochschulpolitisch sehr stark engagiert. Gab da Demos dagegen. Es gab damals ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Studiengebührenverbot im Hochschulrahmengesetz für nichtig erklärt hat. Also die haben dann das versucht, auf Bundesebene zu regeln, wo das Verfassungsgericht gesagt hat, nee, das ist nicht euer Job, das müssen die Länder machen. Und dann war das quasi in jedem einzelnen Bundesland dann Thema. Und war bei uns halt auch ein Wahlkampfthema im Landtagswahlkampf 2004. Das war der erste Wahlkampf, den ich quasi da mitgemacht habe. Und wir haben gesagt, wir waren damals noch, also das war das erste Jahr 2004, das Ende der absoluten Mehrheit der CDU. Bis dahin haben die in Sachsen immer mit absoluter Mehrheit regiert. Und das war schon absehbar, dass es da sein kann, dass sie einen Koalitionspartner brauchen. Und wir haben immer gesagt, wir würden nur in eine Regierung gehen als SPD, wenn die Studiengebührenfreiheit erhalten bleibt. Und das war natürlich damals für uns ein sehr wichtiger Punkt.
Das hat dann ja auch echt real was verändert.
Ne? Ja.
Das ist ja eine total coole Erfahrung.
Genau, also wir haben dann wirklich zusammengesessen mit dem Wissenschaftspolitiker, also auch eine sehr interessante Persönlichkeit, damals unser damaliger wissenschaftspolitischer Sprecher und später auch Vorsitzender der Fraktion war Professor Cornelius Weiß, ein Leipziger Naturwissenschaftler, der quasi der erste Rektor der Uni Leipzig nach dem Ende der DDR war, und der hat so eine ganz spannende Biografie, der ist in so einem russischen Kriegsgefangenenlager geboren, weil sein Vater halt irgendwie so Atomphysiker war oder so, und die Russen haben die dann einfach mal da behalten, weil dachten, naja, ihr bleibt jetzt mal irgendwie noch 10 Jahre hier, ne, aus den Gründen, die damals so einschlägig waren, und kam dann irgendwie erst, glaube ich, Mitte der 50er nach Leipzig und hat so eine akademische Karriere gemacht, war aber ein enorm politischer Mensch, und damals war aber klar, für ihn war die SED halt keine Option. Und er ist dann, der wollte dann quasi, er hat immer die Anekdote erzählt, dass er wirklich an dem Tag, als das dann möglich war, in die SPD eintreten wollte. Und da war aber, man hat das ja damals noch so mit Zettel und Stift gemacht. Und da war irgendwie so viel los vor der, hat er zumindest erzählt, ich habe es nie geprüft, vor der Zentrale, dass er da irgendwie nicht mehr dran kam. Und am nächsten Tag haben sie ihn dann zur Seite genommen und haben gesagt, ja, willst du nicht Rektor werden der Uni? Und die hatten sich in Passus geschrieben, in diese neue Hochschulordnung, dass der Rektor der Uni Leipzig keiner Partei angehören darf. Da also natürlich aus dieser Transformationserfahrung heraus. Und da war es dann halt tatsächlich so, dass er dann erst, nachdem er dieses Rektorenamt irgendwann Ende der 90er abgegeben hat, ist er dann in die SPD eingetreten, schon als relativ älterer Mann. Und also mit dem zu, es war immer ein totales Fest, mit dem zu erzählen. Er war unglaublich klug und hat so viel erlebt gehabt. Und wir saßen dann halt wirklich bei dem irgendwie im Obstgarten und haben dieses Wissenschaftsprogramm geschrieben, weil natürlich wir auch eine relativ kleine Organisation waren und immer noch sind, verhältnismäßig. Und man konnte dann natürlich als junger Mensch, auch wenn man die richtigen Schalthebel auch gezogen hat, auch schnell was verändern. Insofern war es wirklich eine positive Erfahrung. Wir haben uns dafür eingesetzt. Wir haben da zum Teil natürlich auch offene Türen eingerannt, muss man sagen. Und es war ein wichtiges Thema im Wahlkampf und ist dann am Ende auch so umgesetzt worden.
Spannender Nebenaspekt, ne? Dass man auch als junger Mensch total rasch, total viel an wichtigen Schalthebeln bewegen kann. Du hast dann ja später deinen Fokus verändert. Seit 2022 bist du im Europäischen Parlament, von der Landespolitik nach Europa. Was war da die Motivation?
Ich war schon immer europapolitisch engagiert, auch weil die Themen, die mich damals so umgetrieben haben, so Beschäftigung, ne? Ich habe es ja gesagt, irgendwie 90er Jahre, 2000er Jahre. Wir hatten Arbeitslosenquoten von 25% in Sachsen. Also als ich von der Schule gegangen bin, da war dann nicht mal klar, ob du mit dem Abitur unbedingt einen Ausbildungsplatz kriegst. Weil es war einfach eine relativ schwierige Zeit. Und wenn du 25% Arbeitslosigkeit hast, dann ist in jeder Familie irgendwer betroffen. Es war auf jeden Fall das Thema der Zeit. Das ist ganz interessant, weil es heute ja verhältnismäßig in den Hintergrund gerückt ist. Aber es dominierte damals auch alles andere. Und war dann irgendwie relativ schnell klar, okay, wie macht man das? Wir brauchen irgendwie Investitionen, wir brauchen Unternehmen, die sich ansiedeln. Wir haben gleichzeitig Globalisierung, wir haben Standortwettbewerb, Unternehmen wollen nirgendwo Steuern zahlen und so weiter. Und irgendwie war mir immer klar, fast alle Lösungen, die du dann irgendwie so durchgespielt hast, haben dazu geführt, das musst du eigentlich, das reicht nicht, wenn du das national regelst, du musst es eigentlich weiter oben regeln. Und so entstand tatsächlich erstmal eher so programmatisch, intellektuell das Interesse an der EU. Es war jetzt gar, ich habe nicht so dieses Jahr, ich bin irgendwie mit dem Interrail-Ticket nach Spanien gefahren. Das habe ich nie gemacht, ehrlich gesagt. Das war einfach nicht so meine, kein Geld für, oder da hatte ich irgendwie keine, das war nicht so meine Lebensrealität. Sondern eher als Beschäftigung mit den Themen, die mir wichtig waren, habe ich dann angefangen, mich mit international, vor allem mit europäischer Politik auseinanderzusetzen. Und dann habe ich Erasmus gemacht, mit 23 oder so, 22. Und da noch viel mehr damit beschäftigt und kam dann zurück und habe dann gesagt, okay, das ist es jetzt eigentlich, woran ich auch mehr arbeiten will, politisch, und habe dann bei den Jusos mich stärker mit Europa engagiert und wir hatten so Arbeitskreise gegründet und dann auch auf Bundesebene habe ich einen Arbeitskreis Europa geleitet und diesen Bezug habe ich dann eigentlich immer weiter gesponnen, einfach mal so parallel zu meinem Berufsleben eigentlich. Ich habe aber auch nie irgendwie so in Brüssel in der Umgebung da gearbeitet oder so. Das war einfach sozusagen ein bisschen das politische Hobby. Und irgendwann ergab sich halt auch die Gelegenheit, zu kandidieren fürs Europäische Parlament hier in Sachsen. Das habe ich dann getan 2019, aber noch auf Platz 2 quasi und auch als Ersatzkandidat unserer damaligen Abgeordneten, die auch sehr langjährig dann schon im Europäischen Parlament war. Und die hat dann ihr Mandat niedergelegt vor 2 Jahren ungefähr. Und ich bin dann nachgefolgt. Sowas passiert ja nicht zufällig, ne? Also würde ich mir auch immer nicht erzählen lassen, wenn Leute dann sagen, so, und dann bin ich mal, und dann habe ich früh im Bett, habe ich mir gedacht, sondern es braucht auch eine gewisse Planung dafür und auch die Frage, Gibt es hier eine Gelegenheit? Gibt es Unterstützung für das, was ich tue? Und das hatte ich natürlich schon ein paar Monate, Jahre vorher auch ausgelotet. Aber es basierte alles eigentlich auf dieser Überzeugung, dass man die wichtigsten Fragen der Zeit eigentlich nur europäisch lösen kann.
Glaubst du, dass das angemessen in unserer Öffentlichkeit diskutiert wird, das, was du beschreibst? Die entscheidenden Fragen können wir eigentlich nur europäisch lösen.
Ich bin da nicht so pessimistisch. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen jetzt auch, wenn man rückblickt auf die Europawahl, die gerade vergangen ist, so unzufrieden ich mit dem Ergebnis bin. Man kann jetzt nicht behaupten, dass die Themen alle völlig abwegig waren. Also die Leute haben über Krieg und Frieden geredet, die Leute haben über Migration geredet, sie haben über Klimapolitik geredet. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht auch Themen von Beschäftigung, von Arbeitnehmerrechten, von wie sieht eine gerechte Transformation aus, das hätte ich mir gewünscht, dass wir das stärker in den Mittelpunkt rücken. Aber man kann jetzt nicht behaupten, dass die Themen abwegig sind, weil natürlich geht's in Europa auch um diese Fragen. Und mein Eindruck ist, dass es schon ein gestiegenes Bewusstsein dafür gibt, dass wir auch als größter Nationalstaat der EU unsere Interessen nur europäisch sinnvoll, also vertreten können in einer Welt, die ja noch viel stärker globalisiert ist als zu der Zeit, als der ich meinetwegen angefangen habe, politisch zu denken. Also damals haben wir schon geredet, ne, wenn du das so diese ganze Globalisierungsdebatte so Grenzen der Globalisierung war damals so ein Standardwerk von Altvater und Mahnkopf, was wir irgendwie alle gelesen haben. Also so, das war sozusagen das Attac-Manifest und so. Das ist, glaube ich, von 98 oder 99. Das war damals der Diskurs der Zeit und irgendwie Genua, Proteste gegen den G7-Gipfel und Seattle und so. Das war alles so um die Jahrtausendwende, war so die Hochphase der globalisierungskritischen Bewegung. Und damals hat man schon gedacht, so, also jetzt sind wir beim Maximum dessen, was irgendwie so globalisierungstechnisch denkbar ist. Und was wir damals aber, glaube ich, so stark noch nicht gesehen haben, ist das, was wir heute irgendwie multipolare Weltordnung nennen. Also, dass das Globalisierungsparadigma ja schon ein Stück weit auch stärker in Frage gestellt wurde und dafür aber auch autoritärere Staaten die Weltordnung stärker prägen. Und daraus folgt natürlich, dass auch ein Staat wie Deutschland seine Interessen noch schwerer durchsetzen kann, weil die anderen Akteure einfach mächtiger sind. Also, gerade wenn ich an China denke, wenn ich jetzt an Russland denke, vom Militärischen mal ganz abgesehen, das ist natürlich immer ein wichtiger Akteur in der Weltordnung, aber auch Staaten wie Brasilien, Mercosur-Länder oder Indien und so weiter. Da noch viel mehr als vielleicht vor 20 Jahren ist klar, Deutschland kann in so einer Weltordnung nur bestehen und seine Interessen durchsetzen, / auch die Werte, mit denen wir politisch, die uns politisch wichtig sind und die unsere Politik prägen, können nur so durchgesetzt werden, wenn wir uns europäisch zusammentun. Also das ist objektiv einfach nochmal viel wichtiger geworden. Und mein Eindruck ist schon, dass das nachvollzogen wird, auch in der Öffentlichkeit. Dass Leute schon merken, das können wir jetzt irgendwie, wir können uns aus der Nummer nicht mehr rausnehmen.
Und das ist ja ein spannender Punkt, weil das ja in der Konsequenz bedeutet, dass so ein Gegensatzpol, der manchmal aufgemacht wird, deutsche Interessen versus europäische Interessen, eigentlich so nicht beschrieben werden kann, sondern wenn Deutschland Interessen durchsetzen will, dann geht das nur auf einer europäischen Ebene mit anderen europäischen Staaten. Also es geht nicht gegeneinander, sondern gehört zusammen.
Ja, es gibt natürlich immer mal auch Situationen, in denen die Dinge halt unterschiedlich liegen, ne? Also nationale Interessen in so einem ganz puren Sinne gibt's ja ohnehin nicht. Das ist ja, nationale Interessen werden ja auch immer gestaltet durch die Akteure, die halt auch diese definieren, ne? Also es gibt natürlich so ein paar strukturelle Interessen, die man vielleicht als exportorientiertes Land in der Mitte Europas hat, die vielleicht jetzt auch eine CDU-geführte Bundesregierung nicht anders beantworten würde als eine SPD-geführte. Aber ansonsten sind natürlich auch diese Fragen, werden die auch gestaltet. Aber abgesehen von bestimmten, Grenzfällen, also ich will es mir jetzt auch nicht so einfach machen. Es gibt natürlich schon auch Momente, wo man sagt, okay, das wäre jetzt im europäischen Sinne klug, so zu lösen, aber es bedeutete für Deutschland vielleicht unverhältnismäßige Belastungen. Das muss man sicher als Europaabgeordneter manchmal auch mit bedenken. Aber die meisten Fragen, finde ich, entwickeln sich in so einem symbiotischen Sinne. Also wenn es für Europa besser ist, ist es auch für Deutschland besser. Einfach weil Deutschland der größte Profiteur der europäischen Einigung ist.
Da klingelt es, das ist für uns ein verlässliches Zeichen. Oh, die Klingel wird rasch lauter. Das ist für uns das Zeichen für unser Dafür-Dagegen-Spiel. Die Idee ist, wir haben 20 Begriffe und du sollst sehr rasch sagen, ob du dafür oder dagegen bist. Wir können es im Nachgang nochmal vertiefen, aber erstmal geht es um ein Dafür und Dagegen.
Alles klar.
20 Begriffe. Erasmus.
Dafür.
Höhere Strafen bei politischer Gewalt.
Dagegen.
Fasching.
Dafür.
Dafür. Klimaneutralität bis 2030.
30, dagegen.
Online-Wahlen.
Dagegen.
Eine Vier-Tage-Woche.
Kommt drauf an.
Okay. Ein europäischer Mindestlohn.
Dafür.
Die deutsche Nationalmannschaft.
Dafür.
Pizza mit Sauce Hollandaise.
Dagegen.
Sehr klares Statement. Hatten wir längere Debatten auch mit Martin Schulz drüber, der auch sehr klar positioniert war. TikTok verbieten.
Dagegen.
Der EU-Beitritt der Ukraine.
Dafür.
Ein elternunabhängiges BAföG.
Da bin ich jetzt anders als die Parteiposition, da bin ich dagegen.
Ja, darauf müssen wir zurückkommen. Mhm. Gewerkschaften.
Dafür.
Autofreie Innenstädte.
Tendenziell dafür.
Ein abwägendes Dafür. EU-Subventionen für ökologische Landwirtschaft.
Dafür.
Urlaub am Strand.
Dafür.
Belgisches Bier.
Dafür.
Sehr klares, sehr deutliches Statement. Herzlichen Dank, Matthias. Lass uns auf einiges tatsächlich nochmal zurückkommen. Ja. Danke für die klare Einordnung. Härtere Strafen für politische Gewalt. Mhm. Mit wem könnte man darüber besser reden als mit dir, der du ja auch diese krasse Gewalterfahrung gemacht hast. Du sagst jetzt aber, härtere Strafen sind nun echt nicht die Lösung.
Nee.
Warum nicht?
Nee, weil wir haben jetzt schon, also tatsächlich durfte ich mich ja da ein bisschen ungewollt mit auseinandersetzen. Wir haben jetzt schon im Strafgesetzbuch Möglichkeiten, strafverschärfend bei den Motiven auch einzugreifen, ne? Wenn sie sich gegen die Allgemeinheit richten, wenn sie sich auch gegen die demokratische Ordnung richten. Und von daher ist das jetzt schon möglich. Aber die Frage ist ja weniger, also wenn wir einmal so weit sind, dass wir die Täter ermittelt haben, dass wir das Motiv, das politische Motiv nachgewiesen haben und dann es auch zum Prozess kommt, also wenn wir erstmal an dem Punkt sind, nur dann kommt ja dann die Frage des Strafmaßes noch mit rein. Ne? Das ist, hier sind ja, in den allermeisten Fällen kommen wir ja so weit gar nicht. Dann wir kriegen die Leute nicht, sie sagen, och, mein Angriff hatte ästhetische Gründe, ich mochte seine T-Shirt-Farbe nicht, oder whatever. Also die Vorstellung, und da ist die Kriminologie ja eigentlich eindeutig, dass einfach härtere Strafen Täter davon abhalten, ihre Taten durchzuführen. Das ist so ein volkstümlicher Wunschglaube, glaube ich, ne? Wo ich eher dafür bin, wäre halt schnellere Strafen. Das ist eher der Punkt. Also in meinem Fall werden die Täter ja wahrscheinlich nach Jugendstrafrecht angeklagt. Das verunmöglicht auch eine gewisse Verkürzung des Verfahrens, wofür ich auch grundsätzlich Verständnis habe. Aber es ist natürlich jetzt schon wieder so, fühlt sich dann schon so, wenn du denkst, okay, die werden dann irgendwann, ja, das ist im Mai passiert, oder vielleicht frühestens nächstes Jahr, kommt da mal irgendwas so, ne? Und da sozusagen noch ein innerer Zusammenhang hergestellt wird von denen, die das getan haben mit der Tat und der Strafe, die dann in irgendeiner Weise erfolgen wird, das sei jetzt mal dahingestellt. Also ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir politische Straftaten jetzt von dem Alltagserleben von Menschen abkoppeln, die auch einfach Kriminalität, die Gewaltkriminalität unabhängig vom Motiv irgendwie erleben. Und ich finde, wir sind gut beraten, gerade als Sozialdemokratie, mit Gewaltkriminalität sehr ernsthaft umzugehen, weil das ein Eindruck vieler Menschen von ihrer persönlichen, physischen Sicherheit in Frage stellt, weil das gerade in städtischen Quartieren oder auch ländlichen Räumen vorkommt, die es vielleicht jetzt nicht so gut geht. Also es ist auch ein sozialer Faktor. Es ist einfach klar, dass du die Wahrscheinlichkeit, dass du im Willen vor Ort angegriffen wirst, einfach geringer als in einem Plattenbauviertel. Und das sollten wir schon sehr ernst nehmen. Die Motivlage, das Einzige ist, wo ich jetzt sage, mir ist es wichtig, dass das nicht bagatellisiert wird, diese Angriffe auf Wahlkämpfende und so. Und da geht es aber nicht unbedingt darum, dass man jetzt bei Körperverletzungen ein höheres Strafmaß für politische Motive reinnimmt, sondern was mich eher nervt, ist so, wir haben mittlerweile eine völlig routinemäßige Zerstörung auch von Wahlkampfmitteln. Also du hängst ein Plakat auf und du weißt, wenn es 12 Stunden hängt, ist gut. Du hast eine Situation der Einschüchterung auch von Wahlkämpfenden. Also ich habe halt wirklich schon oft gehört, in ländlichen Räumen bei uns in Sachsen, dass Leute einfach nicht mehr rausgehen, die machen das nicht mehr. Die werden angemacht, die werden bedroht, die wissen, was sich jetzt hier hinhängen wird, wird sowieso von der nächsten Faschostreife wieder runtergeholt. Das bringt alles nichts so. Und das nervt, aber das kriege ich gar nicht in den Griff mit höheren Strafen, weil da müssten die Leute ja erstmal ermittelt werden und da müsste das erstmal jemand verfolgen. Das ist mein Problem. Es muss verfolgt werden.
Also ein sehr differenzierter Blick, da steckt jetzt total viel drin. Ne? Gewaltkriminalität einerseits als soziales Thema, ne? Täter und Opfer kann man in der Regel sehr schichtspezifisch zuordnen.
So ist das.
Und dann aber auch nochmal ein gründlicher Blick auf politisches Engagement, den du vorgenommen hast, ne? Was für manche einfach verunmöglicht wird, weil sie Angst haben.
Ja.
Was glaubst du, was hat da dein Fall gemacht? Was hat er ausgelöst? Du hast ja eine sehr, sehr klare Haltung im Nachgang eingenommen. Also Hass und Hetze, das wirft uns nicht um. Stellst du auch immer Bezüge zur SPD her, sagst, okay, wir sind 160 Jahre alt, ne? Wir haben Strecken gehabt, in denen das vorgekommen ist, aber wir haben uns auch durchsetzen können. Genau, was glaubst du, was löst da quasi dein Fall, dein Beispiel aus?
Ja, also erstmal habe ich extrem viel Solidarität erfahren. Das hat mir natürlich sehr gut getan und das stärkt dann auch den Rücken. Die Einschränkung ist hier, dass ich eben weiß, dass es gerade vielen Opfern politischer Gewalt oder auch anderer Gewaltkriminalität einfach nicht so geht. Also oft sind ja Opfer allein. Ne, und sind auch isoliert und fragen sich dann halt, bin ich jetzt irgendwie am Ende noch selber schuld oder so. Und von daher kann ich schon das Untypische an meinem Fall erkennen. Ja. Also, dass es einfach sehr viel Unterstützung gab, dass es ja auch hochrangige Unterstützung gab. Ne? Also ich meine, das bis hin in die Bundespolitik hinein, die sich dann darüber ausgesprochen haben. Das ist schön für mich, aber das ist natürlich umgekehrt, sehe ich auch, dass andere sich dann manchmal nicht gesehen fühlen mit ihren Gewalterfahrungen so. Und das ist so ein ganzes, ich habe da wirklich jetzt ganz viel drüber nachgedacht, weil es schon komplex ist. Wir müssen dringend den Eindruck vermeiden, dass sozusagen Gewaltkriminalität auf politischer Ebene nur dann ein Aufreger ist, wenn es sozusagen jemand von denen trifft. So. Ich weiß, dass es nicht der Fall ist, aber ich denke manchmal, dass der Eindruck entstehen könnte, weil es natürlich ein hohes mediales Interesse gibt. Was ich schon gesagt habe, und dazu stehe ich auch, ist, dass das jetzt quasi nicht aus dem Nichts kommt und aus dem out of the blue, wie man im Englischen so schön sagt, sondern wir haben eine Verrohung der politischen Kultur und die ist planvoll, weil die natürlich dazu führt, dass sich eine bestimmte Art Politik zu machen, die destruktiv ist, die aggressiv ist, die feindselig ist und auch hämisch gegenüber einem politischen Gegner, dass die sich da einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Und die Akteure dieses Politikstils sind die AfD und sind andere Parteien und Akteure der extremen Rechten. Das heißt nicht, dass die sozusagen diesen Angriff gegen mich in Auftrag gegeben haben, habe ich auch nie behauptet. Also es gibt ja schon die Umfeldermittlungen jetzt bei den Tatverdächtigen. Es gibt journalistische Arbeiten dazu und da gibt es schon hinreichend Hinweise, dass die zumindest in Kontakt sind mit dieser rechtsextremen Jugendszene hier. Und was aber vielleicht noch viel interessanter ist, ist, dass diese klassische Vorstellung davon, da gibt es da sitzt in irgendeinem Hauptquartier so ein Mastermind und da schickt dann seine Leute los und so. Das ist natürlich totaler Quatsch, sondern es wird quasi ein gesellschaftliches Klima erzeugt, indem einzelne Leute dann auch sagen, jetzt nehme ich mal die Sache in die eigene Hand. weil das sind alles Volksverräter, die betrügen uns am laufenden Band, die wollen, was weiß ich, den großen Austausch und die holen irgendwelche Leute ins Land und die berauben uns und so. Und denen zeige ich es jetzt mal so. Und dafür gibt es Verantwortliche für diese Art von Wahrnehmung und für diesen Diskurs. Und trotzdem, so komplex das ist, muss man natürlich einen Schritt zurücktreten. Wie gesagt, die Leute, die da die tatverdächtig sind, sind Jugendliche zum Großteil. Und auch da muss es ein faires Verfahren geben und wird es auch geben. Da vertraue ich auch dem Rechtsstaat und da wird dann halt entsprechend auch geurteilt werden. Aber ich glaube, man muss jetzt auch nicht so eine Moral Panic machen und muss jetzt sagen, an jeder Ecke lauert ein Nazi mit Baseballschläger auf irgendeinen Politiker, sondern ich mache mir eher Sorgen um das gesellschaftliche Klima, was dann Menschen zu Handlungen gegen JournalistInnen, gegen ehrenamtlich Engagierte, ich war ja dann noch ein Zufallsopfer, also sozusagen im Sinne von, dass ich Mandatsträger bin, hat ja jetzt keine Rolle gespielt, also zumindest nach dem Ermittlungsstand, den ich kenne, sondern ich war halt ein ehrenamtlich Engagierter an dem Abend.
Ich finde es hochinteressant und wichtig, darauf zu schauen, dass so ein gesellschaftliches Klima eben nicht irgendwie zufällig so passiert. Und vielleicht manchmal auch gar nicht so viel mit der Politik zu tun hat, die irgendwie gerade stattfindet. Ja. Sondern dass das sozusagen so eine lang angelegte Strategie ist. Es gibt ja Leute, die sagen, naja, eigentlich geht das, wenn man so quasi in die Moderne guckt, in den 90er Jahren los. Newt Gingrich, damals Oppositionsführer in den USA, der sagt, wir haben jetzt hier nicht einen normalen politischen Wettbewerb, sondern das sind unsere Feinde.
Ja.
Der quasi die anderen im Parlament nicht als Mitbewerber, als Leute sieht, die halt eine andere Vorstellung haben, aber sich auch irgendwie engagieren und das ist auch in Ordnung, sondern der ihnen abspricht, dass es in Ordnung ist, dass die Feinde sind. Und das ist ja ein Sprachbild, was am Ende handfeste Konsequenzen hat.
Genau. Und ich glaube, dieses Denken ist halt zumindest in Teilen übergeschwappt. Und es gibt halt eben politische Kräfte in diesem Land, die wollen, dass sich das so zuspitzt. Die profitieren davon, dass der politische Wettbewerb so stattfindet. Die haben Konzepte für Agitation, aber die haben nicht Konzepte, also das sind sie ja teilweise brillant, ja? Aber sie haben keine Konzepte zur sachlichen Lösung politischer Probleme. Bei mir im Europaparlament, die tauchen ja gar nicht auf in den Ausschüssen oder in den Verhandlungen. So, und solange sich der Wettbewerb auf der Ebene der Sachlösung bewegt, haben die das Nachsehen. Und deswegen haben die ein Interesse daran, dass der Wettbewerb eben woanders stattfindet. Und das Problem ist, dass dieses Interesse von immer mehr Akteuren geteilt wird. Da geht es natürlich dann sehr stark auch um symbolische Kämpfe, um Kulturkämpfe, um auch so Moralisierungsfragen. Und also da durchaus darf man jetzt auch nicht so zu wenig selbstkritisch sein. Also teilweise nehmen wir da ja auch daran teil an solchen Auseinandersetzungen. Ne? Also man dachte dann immer, man will jetzt halt besonders hart gegen rechts sein und nimmt sozusagen diese symbolische Auseinandersetzung an und versucht dann halt noch stärker abwehrend und noch stärker ausgrenzend zu sein und denkt, dass man quasi darauf reagieren muss und man könne jetzt nicht einfach auf dem Sofa sitzen bleiben und so. Ich habe nicht das Gefühl, dass uns das wirklich hilft. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass man mit Akteuren der radikalen Rechten keinerlei Kooperationen machen darf, auf keiner Ebene. Man darf sie nicht an der Macht beteiligen. Das betrifft die lokale Ebene, die regionale, also Landesebene, die Bundes- und die europäische Ebene. Und das ist leider der Fall, dass wir in Europa auch immer wieder Kooperationen von EVP, also der CDU, CSU mit Akteuren der radikalen Rechten sehen. Fallweise passiert das, halte ich für falsch und auch bedenklich. Davon bin ich fest überzeugt. Insofern hat diese Brandmauer-Debatte schon einen sehr wichtigen Kern. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass man jetzt auf steigende Wahlergebnisse der radikalen Rechten damit reagiert, dass man sagt, wir sind einfach jetzt, unser Merkmal als politische Kraft ist, dass wir noch härter gegen die extreme Rechte sind. Sondern die Leute erwarten von uns einfach Problemlösung. Und die Leute erwarten von uns, dass wir quasi ihre Handlungsfähigkeit im Alltag im Angesichts auch globaler Krisen, politischer Probleme wiederherstellen. So, das ist das, was man tun muss. Und gleichzeitig muss man natürlich schon auch eine Linie ziehen zu dieser Art Politik zu machen, die du jetzt mit Newt Gingrich irgendwie beschrieben hast. weshalb ich auch immer der Meinung bin, wir sollten diese Diskurse der radikalen Rechten nicht übernehmen. Keine politische Kraft sollte das tun. Das heißt aber nicht, dass die Themen, über die sprechen, dadurch automatisch kontaminiert sind. Also wenn natürlich sind mit Migration Herausforderungen verbunden, muss ich darüber reden, wie ich die gestalten kann. Aber ich darf halt nicht diese Sprachbilder und diese Assoziationen der radikalen Rechten übernehmen. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, lass mich einen Einschub machen und auf unsere letzte Podcast-Folge verweisen. Harald Krasnitzer, der Wiener Tatortkommissar, hat in gewisser Weise ganz ähnlich argumentiert. Ja. Eine spannende Folge, also für alle, die Ermutigung reinhören, gerne liken, gerne ein Abo dalassen, um keine Folge zu verpassen. Und ich will nochmal diesen Punkt der Sprachbilder der Öffentlichkeit aufgreifen, den du zuletzt angesprochen hast. Da reden wir ja auch häufig darüber, wo die sich entfalten, wo die verbreitet werden. Du bist jemand, der dem Bundeskanzler etwas voraus hat. Du bist seit längerem als er bei TikTok. Ja? Also du bist da früher hingegangen und das hat ja in den letzten Monaten immer wieder eine Rolle gespielt. Ist das quasi der Ort, wo diese Sprachbilder sich verbreiten, diese Mythen sich verbreiten, wo wir auch hingehen müssen? Ist das ein Ort, der so toxisch ist, dass man da doch besser nicht hingeht? Du bist da mit guten Erfahrungen oder aus guten Gründen offenbar.
Ja, aus guten Gründen, nicht unbedingt mit guten Erfahrungen. An der Stelle, ich fand es richtig, dass der Bundeskanzler da hingegangen ist. Und wenn man sich anschaut, der Account vom Bundeskanzler, das geht richtig ab, ne? Also das wird von vielen Leuten, jungen Leuten gerade, die Plattform meisten nutzen, eben dann wahrgenommen. Ich habe das tatsächlich auch nur ein paar Wochen früher gemacht. Ich hab auch sehr lange mit mir gehadert, weil das ist natürlich ein toxischer Ort. Das ist ein toxischer Ort. Das ist nicht schön und ich muss auch zugeben, dass ich die Kommentare unter meinen Videos nicht lese, weil die sind zum Großteil, also die sind halt zum Großteil einfach beleidigend. Und gerade wenn man so, also insbesondere dann, wenn man kontroverse Themen anspricht, das ist halt immer so ein Teufelskreis, wenn man sozusagen Aufregerthemen anspricht, dann werden sie mehr wahrgenommen und dann kommt aber keine Diskussion mehr zustande. Es gibt natürlich auch andere Medien, wo man besser auch mal Thesen diskutieren kann, auch andere soziale Medien. Ich glaube, da gehört TikTok eher nicht dazu. Aber ich bin prinzipiell davon überzeugt, dass man in den Arenen, in denen Willensbildung stattfindet, auch präsent sein sollte. Und dass man jetzt nicht in Schönheit sterben darf und sagt, okay, wir gehen jetzt nur noch zu Blue Sky oder so oder zu Mastodon, weil da wir unsere Gleichgesinnten rumhängen. Sondern es gibt natürlich eine gewisse, also Plattformen, die so nah wie möglich am Bevölkerungsschnitt sind, sind natürlich eigentlich am interessantesten. Aber ich mache das jetzt nicht besonders gut, ehrlich gesagt, mit diesen Videos da. Gibt's andere, die das richtig gut machen. Aber trotzdem kann man, wenn man was zu sagen hat, das auch auf der Plattform sagen. Finde ich nicht falsch.
Ja, und genau, ne, es ist ja gut, an den Ort zu gehen, wo die Debatte stattfindet. Ja. Ne?
Und übrigens, ich bin auch nicht so kulturpessimistisch wie andere. Also soziale Medien haben zu so einer Stereotypisierung dieses Diskurses beigetragen. Das ist schon richtig. Also es hat sich natürlich auch umgeformt, wie man politisch miteinander redet und worüber, durch soziale Medien. Also es gibt schon so eine Art Medien oder sozusagen the media as the message ist schon ein Stück, stimmt schon ein Stück weit. Aber trotzdem hat es natürlich auch einen manchmal auch etwas unappetitlichen Demokratisierungseffekt. Ne? Jeder Mensch kann da jetzt auch sein Publikum finden und du bist als Mandatsträger natürlich auch immer nochmal einem ganz anderen Feedback ausgesetzt. Also du kannst, wenn du irgendwie einen Abgeordneten oder auch einen Minister oder Ministerin erreichen willst, gibt es ja mittlerweile irgendwie 7, 8 Plattformen, wo die alle drauf sind. Du kannst jedem eine Nachricht schreiben, du kannst irgendwie einen Kommentar schreiben. Also das ist viel unmittelbarer. Also auch deswegen finde ich auch manchmal so diese Zeitdiagnose, ja, Politik ist so weit weg von den Menschen und es gibt irgendwie keinen Feedback-Loop und so. Ich finde irgendwie ganz interessant, weil es gleichzeitig noch nie so einfach war. Du musst dich jetzt nicht Mitte September um 14.30 Uhr in die Sprechstunde von so und so kommen, sondern schreibst ihm halt oder ihr einfach was. So.
Total, ne? Und vielleicht antwortet einem ein Bundesminister innerhalb von ein paar Sekunden.
Ja, genau. Also ich habe jetzt gesagt, die TikTok-Sachen lese ich nicht. Das tue ich tatsächlich auch deswegen nicht, weil die Struktur haben, die sie halt haben. Aber in meinen allermeisten sozialen Netzwerken lese ich eigentlich auch fast alles, wenn ich irgendwie dazukomme. Und da gibt es halt auch teilweise dann halt auch kluge Hinweise, für die ich sehr dankbar bin.
Ja, also finde ich auch eine sehr differenzierte Einordnung, ne? Da liegt natürlich ein großes Demokratisierungspotenzial drin.
Ja.
Lass uns noch ein bisschen auf die Zeit schauen, die vor dir liegt, die vor uns liegt. Du bist am Anfang einer Legislaturperiode. In deinen letzten Jahren im Europäischen Parlament hast du dich mit nachhaltiger Industriepolitik beschäftigt. Wird das jetzt auch dein Schwerpunkt sein?
Ja, das wird mein Schwerpunkt. Also wir haben noch ein paar Restunsicherheiten, was diese Ausschussverteilung angeht, weil es ist ein Labyrinth, dieses Europäische Parlament, weil irgendwie alles mit allem zusammenhängt und Fraktionsverteilungen hängen mit Ausschussgrößen und sowas zusammen. Das ist also nicht ganz klar. Aber der Plan ist, dass ich weiter Industriepolitik und Wirtschaftspolitik mache und auch die Regionalförderung, die bisher mein Schwerpunkt war, werde ich weiter im Auge behalten, weil es ja im Grunde genommen auch Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderpolitik ist. So. Ich würde das halt ganz gern in so einem Gesamtzusammenhang sehen. Ne? Es geht darum, wir brauchen Rahmenbedingungen und auch Investitionsmittel für die Transformation. Das sind öffentliche, sind aber auch private Mittel. Die müssen an bestimmte Bedingungen geknüpft sein. Und da geht es halt darum, dass sich unsere Industrie in Europa ja konsolidiert, dass die Probleme, die ich auch nicht kleinreden will, die gerade existieren, dass wir die beheben und gleichzeitig die Industrie aber auch zukunftsfähig machen und die Rahmenbedingungen eben so setzen, dass die Erholung von gewissen Konjunkturproblemen, die wir teilweise haben, oder Sektorproblemen, dass die auch dazu führt, dass sich die Unternehmen auch moderner aufstellen und langfristig wettbewerbsfähig sind in einer veränderten und auf die klimaneutrale Kreislaufwirtschaft hinstrebenden Welt auch handlungsfähig und konkurrenzfähig sind. So, darum geht's, glaube ich. Und da hast du schon in Europa viele Möglichkeiten, wo du einfach Rahmen setzen kannst, in denen sich dann der Wettbewerb abspielt. Also da in der Sicht bin ich tatsächlich ein bisschen liberaler als vielleicht manche andere. Ich glaube nicht, es ist nicht darum, to pick winners oder so. Also die Politik hat nicht die Aufgabe zu entscheiden, welches Unternehmen aus dem Wettbewerb siegreich hervorgeht. Das ist einfach in der Marktwirtschaft ist der Job, die Rahmenbedingungen zu setzen. Aber es ist schon wichtig zu sagen wir mal, welche Geschäftspraktik soll sich in unserem System besser behaupten können als andere. Also ich will Rahmenbedingungen setzen, die dazu führen, dass ich innovative Produkte bei guten Arbeitsbedingungen und nachhaltiger Produktionsweise durchsetzen und nicht Rahmenbedingungen setzen, die sagen, okay, wer am besten dampft, gewinnt.
Ja, also kein Wettbewerb ins Bodenlose, sondern klare Spielregeln, um das zu verhindern, damit nicht so eine Alvo-Situation entsteht, wie sie quasi dein Großvater da mitabwickeln musste.
Ja. Genau.
Und dafür, letzter Rückbezug zu unserem Dafür-Dagegen-Spiel, dafür wäre dann auch quasi die Klimaneutralität bis 2030 keine gute Rahmenbedingung.
Aber es geht dann quasi nicht nur darum, bestimmte fossile Technologien abzubauen oder zurückzuführen, sondern wir müssen ja Alternativen entwickeln. Und wir haben uns vorgenommen, mit der EU 2050 klimaneutral zu sein und Deutschland 2045, das ist anspruchsvoll. Ich halte das für rein physikalisch kaum möglich, das noch früher vielleicht noch früher, aber vielleicht nicht 2030. Die Frage, die sich eher stellt, wir reden ja über Zwischenziele, also wenn man sich das jetzt als Schaubild vorstellt, hast du ja quasi einen Graph vom Status quo bis zum Nullpunkt und unterhalb dieses Graphen ist die Menge an CO2, die ausgestoßen wird. Und es macht halt schon einen Unterschied, ob der Graph jetzt so verläuft, dass er bis 2 Jahre vorher noch weit oben ist. Wenn ich in 2048 noch, sag ich mal, 90% des heutigen CO2 ausstoße und dann schalte ich alle Fabriken ab, dann habe ich zwar auch das Ziel erreicht, aber dann habe ich ja trotzdem enorm viel ausgestoßen. Also es geht jetzt darum, dass wir einen Graphen finden, also einen Pfad finden, der möglichst viel Reduktion schafft. Es geht auch um Zwischenziele. Aber wir müssen es natürlich halt auch technisch möglich machen. Und da geht es natürlich darum, dass die Alternativen entwickelt werden, dass erneuerbare Energien ausreichend bereitstehen, dass zum Beispiel eine Elektromobilität besser etabliert wird, die Leute sie auch annehmen, dass es Technologien gibt und die breit installiert werden zum nachhaltigen Heizen, dass wir den Verkehrssektor reformieren und. Da gibt es ja so nicht nur Phasing Out, sondern halt auch Phasing In und darum müssen wir uns kümmern.
Genau, das ist ein gradueller Prozess. Ne?
Ja.
Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie es so zu deinem Engagement kam, was der Hintergrund, deine Triebfeder ist. Wenn du auf die nächste Legislatur guckst, die nächsten 5 Jahre, wann wärst du zufrieden quasi am Ende dieser 5 Jahre? Was muss passieren? Was soll erreicht werden, damit du nach den 5 Jahren sagst, das hat sich echt gelohnt?
Ganz grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass wir in den nächsten Jahren wieder Frieden in Europa haben. Das ist natürlich das Wichtigste. Und dem ordnen sich natürlich viele andere, wenn nicht sogar alle anderen Dinge eigentlich unter. Also wenn ich jetzt heute auf 2029 blicke, dann hoffe ich, dass wir eine dauerhafte, gerechte Friedensordnung wieder in Europa etabliert haben. Und damit würden natürlich andere Probleme, die wir im Moment haben, auch mitgelöst oder zumindest wären weniger dringend. Wenn ich auch konkret aber auf den Bereich Wirtschaft, Industrie gucke, dann würde ich mir halt wünschen, dass wir dann eine Situation haben, in der wir Wohlstand haben, in dem wir ein nachhaltiges Wachstum in Europa wieder haben, in allen Staaten. Und zwar auch so ein Wachstum, dass das zu mehr Zusammenhalt führt, ne? Also ein Wachstum, das eher die unteren Schichten begünstigt und eher die Staaten, die vielleicht noch nicht so wohlständig sind wie andere. Also das ist mir ganz wichtig, immer dieser Kohäsionsgedanke. Und zwar ein Wachstum, das auf neue Technologien setzt, auf gute Arbeit, und das auf eine Art und Weise vonstatten geht, wo man sagt, okay, hier werden echt nachhaltige und auch innovative Produkte produziert, die am Weltmarkt bestehen können. Und zwar in einem Weltmarkt, der immer mehr auch global gestaltet wird. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich produziere irgendwie grünen Stahl in Europa, dann muss der natürlich unter Bedingungen produziert werden, dass er auch konkurrenzfähig ist, weil einen globalen Move hin zur Klimaneutralität haben und auch andere Staaten sagen, hey, wir wollen auch mit grünen Stahl zum Beispiel arbeiten und dann ist ja gut, dass die Europäer den so fachmännisch herstellen können. So. Also das wäre mir schon wichtig zu sagen, wir haben eine Akzeptanz für die Transformation zeitigt Erfolge. Wir sehen, dass Klimaneutralität und gute wirtschaftliche Entwicklung zusammengehen, weil nur dann, glaube ich, ist sie auch ein Exportschlager. Wenn wir in Europa beweisen, dass man seine Wirtschaft ruinieren kann, um klimaneutral zu werden, dann werden die anderen sagen, schönen Dank. This is interesting, werden die dann sagen. Aber das wird weltweit nicht zu einer Nachahmung führen und dann nützt es uns auch klimapolitisch nichts. Sondern wir müssen beweisen, dass man Klimaneutralität und Wohlstand und gute Arbeit verbinden kann. Und dann wird Europa auch zu einem Role Model für andere Erdteile, was wiederum vielleicht als indirekter Effekt noch mindestens genauso oder vielleicht sogar noch mehr bringen kann als der direkte Effekt, den wir an Klimaeinsparungen hier in Europa haben. Und auf dem Pfad würde ich mich gern befinden in 5 Jahren.
Oh, sehr gut. Wir müssen in 5 Jahren nochmal miteinander reden.
Oh.
Wir müssen das festnotieren.
Es ist jetzt ja irgendwie hier on tape, ne? Da muss ich mich dann dafür rechtfertigen, ob es geklappt hat.
Ja, aber. Juni 2029. Aber weil das Ziel ja auch ein total berechtigtes, ein gutes ist, ne? Und ein gut begründetes. Nicht nur, um unser Lebensmodell hier quasi weiter gut zu gestalten und in die Zukunft zu tragen, sondern das auch mit einer gewissen Vorbildfunktion für andere zu leben.
Ja.
Matthias, herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit, für das Nahsein hier uns im Austausch. Ich habe viel über die ALWO gelernt. Ich habe gelernt, dass dein Engagement viel auch mit August Bebel zu tun hat. Du stehst in der Linie.
Ja. Ja.
Man darf nicht...
Darunter mache ich es nicht, ja.
Nein, klar, das ist das Level. Ja. man darf nicht in Schönheit sterben, sondern man muss da hingehen, quasi wo die Debatten stattfinden und bestenfalls Debatten um Ideen und Konzepte. Und vielleicht haben wir heute einen Beitrag dazu geleistet. Herzlichen Dank, Matthias, für deine Offenheit.
Ja, vielen Dank, Christian. Das hat wirklich Spaß gemacht.